You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Ich wollte eigentlich nicht immer so begrüßen mit herzlichen Glückwunsch. Ich wollte nicht immer so machen. Herzlich willkommen, weißt du?
Was willst du denn machen?
Weiß ich auch nicht. Einfach so irgendwie im Gespräch reinkommen. Ist mir so letztens mal so eingefallen. Ist immer so wie früher Hitparade mit, wie hieß er?
Frank Elstner.
Frank Elstner, herzlich willkommen.
Ist der so?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Trotzdem, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Euer Kampfsport-Podcast. Und ich bin hier bei Mandy. Irgendein Handy piepst.
Nein, ist das nicht.
Und wir sind hier bei Mandy Monster Böhm und ihrem Mann Kurschet und quatschen ein bisschen über die Vergangenheit.
Gott und die Welt.
Ja, vielleicht auch den letzten Monat. Hat nämlich eine Menge sich getan. Nicht nur bei mir, sondern auch bei euch.
Bei allen.
Was ist mit deinem Gesicht los? Ich habe gestern eine Story gesehen.
Ja, ich war in Dienstlaken eingeladen, habe da mal eine Stunde gegeben an einem therapeutischen Boxkurs, bei einem therapeutischen Boxen. Fand ich ziemlich cool, war ziemlich inspirierend. Ich glaube, ich konnte den Teilnehmern da viel mitgeben. Und ja, die ein oder andere hat mir auch ein paar mitgegeben. Sollte eigentlich gar nicht so sein, aber es ist wieder alles eskaliert. Und am Ende haben wir alle gespart oder alle gegen mich gespart.
Therapeutisches Boxen, ne? Mhm. Ich habe nächste Woche auch eine Folge mit einer, die spricht über therapeutisches Boxen. Was ist das ganz genau? Nimmt das jetzt momentan so einen Aufwind?
Ich glaube, therapeutisches Boxen, wenn wir dem Kind jetzt einen Namen geben, dann vielleicht. Aber in der Regel war Kampfsport oder auch Boxen schon immer eine Form der Therapie. Auch wenn du in psychiatrische Einrichtungen guckst, gibt es dort immer irgendein Sportangebot im therapeutischen Sinne.
Ja, aber heißt nicht, hier hast du einen Boxsack, jetzt probier dich mal eine halbe Stunde aus, ne?
Nee, aber du weißt es vielleicht selbst aus eigener Erfahrung, Kampfsport ist was Heilendes oder kann was ganz Heilendes sein. Das kann deine Emotionen kanalisieren, das kann deinen Kopf frei machen, das kann dir helfen, deine Frustrationstoleranz aufzubauen, das kann deine Disziplin, deine Ausdauer und dein Durchhaltevermögen, deine Geduld steigern. Und ich denke, Kampfsport ist die beste Art und Weise, um im Leben klarzukommen oder einiges übers Leben zu lernen.
Kurschet sitzt direkt neben mir. Erstmal Glückwunsch.
Danke.
Du hast gewonnen.
Dankeschön.
Wie war der Kampf? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe nur zum Schluss gesehen, ihr standet euch gegenüber und da war ein bisschen Spannung noch zu sehen.
Kann das sein? Dein Haupt erstmal.
Es tut mir leid.
Ja. Also Kampf, wie war der Kampf? War sehr intensiv, hart. Ich habe meinen Gegner in manche Stellen unterschätzt, obwohl der Favorit war.
Turnierfavorit.
Turnierfavorit, ja. So, ich habe seine Reaktion unterschätzt, so seine Distanzgefühl und so weiter. Auch wie hart er war und so viele Schläge angesteckt hat, das war ein Wahnsinn. Einfach wahnsinnig. So, ich habe diesmal anders gekämpft als sonst. Ich war mehr passiv, mehr Konter, nicht aggressiv sein so wie sonst.
Hast du denn, war das deine Entscheidung, der passiv, oder hat sich das so im Kampf ergeben?
Das war meine Entscheidung. Ich habe daran hart gearbeitet, passiv und so mehr smart zu kämpfen als sonst, wie ich aggressiv war, weil im Sparring, ich bin gut, ich bin sehr gut sogar, wenn ich smart und mehr kontern.
Kontrollierte Aggression,
so, da bin ich sehr stark. Im Kampf verliere ich meine Geschwindigkeit, verliere ich alles, weil ich zu steif werde, dadurch, dass ich so zu viel will.
Ja, immer den K.O. wollen.
Genau, und K.O. wollen. Diesmal habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt gucken, ob das im Kampf auch klappt, wenn das im Sparring klappt, im Training klappt, das sollte auch im Kampf klappen. So auch habe ich viel von meinem vorletzten Kampf gelernt, wo ich bei NFC gekämpft habe und ja, dieser Kampf hat mir auch was anderes gezeigt und da habe ich so viel gelernt von diesem Kampf, obwohl ich gewonnen habe. Trotzdem habe ich viel gelernt und deswegen da habe ich angefangen nachzudenken, okay, ab heute fange ich an, anders zu arbeiten.
Ich muss jetzt mal nachfragen, momentan kommen die ja so aus allen Löchern raus, ne? NFC, PFL und wie sie alle heißen, Wheel of MMA und GMC. Ist es, dass man, du hast den einen Kampf bei NFC gehabt, hast du dann einen Vertrag mit NFC oder kannst du dann weiter zu PFL wechseln, bis irgendwann die UFC anruft oder Bellator?
Nee, also eigentlich ist es so, bei kleinen Organisationen meistens gibt es so, Vertrag steht da, wenn du von UFC, Bellator oder großen Organisationen ein Angebot bekommst, die lassen dich los. Aber wenn du von kleinen Organisationen wie die sind, andere Angebot bekommst, die lassen dich nicht kämpfen. Aber wenn du von großen Organisationen ein Angebot bekommst, die lassen dich gehen. Ich hatte keinen Vertrag, exklusiven Vertrag bei NSC. Ich hatte nur einen Vertrag für einen Kampf. In diesem Moment, ich hatte auch einen PFL-Vertrag, aber ich wollte unbedingt kämpfen, weil ich ja ein Jahr nicht gekämpft habe. Deswegen wollte ich unbedingt kämpfen und dann zu PFL gehen, weil da noch viel stärkere Gegner sind und muss man schon.
Also PFL ist schon ein bisschen höher als NFC?
Bisschen höher. PFL ist der direkte Konkurrent der UFC. Also
okay.
Ist es nicht ein bisschen höher?
Ich habe immer gedacht, Bellator ist der direkte Konkurrent.
Sieht so aus, als ob Bellator von der PFL aufgekauft wird. Also wir haben jetzt PFL European Season, wo Kurschett aktuell kämpft. Der kämpft im Bantamweight-Turnier um 100.000 und ein goldenes Ticket in die Regular Season nächstes Jahr, wo der Turniermodus um 1 Million losgeht. Das heißt, PFL erweitert das Sortiment im Turnier um eine weitere Gewichtsklasse. Ja, und Kurschett versucht halt nicht nur das Turnier hier in Europa zu gewinnen, sondern auch das Ticket zu lösen, um dann nächstes Jahr in der Regular Season in den Staaten am Start zu sein.
Wie viele Kämpfe wären das? Habt ihr mal durchgerechnet?
Insgesamt?
Drei. Einen habe ich schon gemacht und noch zwei, einen in Paris. Wenn ich da gewinne, dann Final ist in Dublin.
30. Ja. September, PFL, Europe, Paris.
Stehen denn die Gegner schon fest oder ergibt sich das?
Ja, was du jetzt gerade gesagt hast, da im Cage, wir standen, das ist mein nächster Gegner.
Ali Talib,
ja. Der ist reingekommen und die haben uns so
Face-off
gemacht. Genau, war angespannt so ein bisschen, für
er
ihn
hat
vielleicht.
Richtig große, dicke Lippe riskiert,
ja. Ja, der ist reingekommen, so wollte mich erschrecken oder sowas, keine Ahnung. Hat angefangen respektlos und dann auch, als ich ihm gesagt habe, ey, kenn mal deinen Platz, Alter. dann hat er...
Sag dann nochmal.
Ja.
Man merkt, dein Deutsch ist nicht nur besser geworden, sondern als wir uns letztes Mal getroffen haben in dem Hundesalon, war dein Deutsch schon gut, aber ich merke, das ist sogar noch besser geworden und jetzt bekommst du schon langsam so ein bisschen diesen Robot-Dialekt.
Ja, also, ja, ich entwickle mich
nicht
ständig
nur im Kämpfen,
so,
auch in der Sprache.
Ich lese auch Buch und ich entwickle mich sehr, sehr gut. Also meistens, okay, wenn ich ein bisschen Druck habe, mein Deutsch wird schlimmer, aber wenn ich frei bin und locker bin, mein Deutsch ist noch besser. Aber unter Druck kann ich nie so.
Aber unter Druck konnte er sehr gut Ali Talib Maß regeln und er kam so direkt richtig aggressiv auf Kurschett zu, sagt so, ja, you fight like shit, brother, your chin is up. Und dann Kurschett ganz trocken, was hast du gesagt?
Ich war nicht unter Druck, ich habe keine Angst in solchen Situationen und du bist ein Scheißkämpfer, dein Kinn ist immer hoch. Ich habe gesagt, ja, my chin is always up, but nobody can touch me. Und dann gucke ich ihn direkt so und dann auf einmal 160 Grad dreht und sagt, ah, ich bin respektvoll und ich möchte respektieren. Ich habe gesagt, ja, wenn du respektvoll bist, dann komm von ersten Schritt mit Respekt. Du kannst doch so nicht machen, einfach kommen und Scheiß labern und danach umdrehen und Brother und
Ich muss immer sagen, ne, auch für dich oder so, oder generell Leute mit diesem Stare-Off, ne, früher hätte ich da echt Probleme gehabt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze handeln soll. Ne? So jemanden in die Augen zu gucken. Weißt du, wann ich gelernt habe erst? Sehr, sehr spät, jemanden die ganze Zeit in die Augen zu gucken, weil normalerweise guckst du jemanden in die Augen und irgendwann guckst du mal so zur Seite.
Ist ja auch höflich.
Ist auch höflich, aber ich habe es erst gelernt, das war, ich glaube, vor der Corona-Pandemie, da habe ich ein halbes Jahr Kendo gemacht. Und dann guckst du den ganzen Zeit dem Typen in die Augen und darfst nicht weggucken. Und dann die ganze Zeit habe ich am Anfang gemerkt und habe gedacht, warum hast du so Probleme, immer zur Seite zu gucken?
Und
dann habe ich irgendwann, ist natürlich Übung, ne? Irgendwann bleibst du dann und guckst demjenigen in die Augen. Macht das wirklich schon viel aus?
Ja.
Wenn du jemanden im Stare-Off gegenüberstehst und der eine guckt irgendwie nach runter oder an dir vorbei?
Also, da sind, erkennt man in die Augen so Menschen, so Gegner, sag ich mal, wie verrückt er ist. So, wenn du direkt in die Augen guckst, so, dann siehst du, wie, was seine Energie ist und wie verrückt er ist. Und da merkst du, oh, du siehst auch nicht so oft Kämpfer, die so scharfe, verrückte Blick haben, dass man sich so denkt, Alter, was ist das denn?
Du machst gleich mal dein Handy an. Schade, dass wir noch nicht mit dem Video so weit sind. Ich möchte mal einen Stare-Down machen mit dem Kurschat. Mhm. Wie weit ich innerlich dieses Gefühl spüre, weißt du?
Das hat immer was mit Macht ausüben zu tun, wenn wir da den Schlenker in die Selbstverteidigung oder Selbstbehauptung machen wollen. Generell gesellschaftlich ist es so und eine Art der Höflichkeit, Leute nicht anzustarren. Nee, wegzugucken jetzt nicht, aber Leute nicht anzustarren, das empfinden wir gerade in Deutschland in unserem Kulturkreis als unhöflich. Aber das Anstarren oder auch runterstarren
von
Leuten.
Aber auch wenn
wir
uns unterhalten?
Ja, zwischenzeitlich gucke ich immer weg, wenn ich dich anstarre und dich fixiere. Es ist immer, also siehst du, ich denke, meine Augen bewegen sich in anderen Richtungen. Und das Anstarren ist ein Ausüben von Macht. Das machen Hunde zum Beispiel auch. Man soll Hunden nicht in die Augen gucken, wenn die aggressiv sind und solche Sachen, weil die sich dadurch getriggert fühlen. Dass Leute anstarren, ist ein Ausüben von Macht, definitiv. Und deshalb sollte man in der Selbstverteidigung auch diesen eiskalten Blick üben.
Ja, aber was ist dann, wenn du nächstes Mal das Game ein bisschen umswitcht und guckst demjenigen nur so oben auf die Stirn? Verwirrt er nicht auch so ein bisschen?
In die Augen zu gucken, die ganze Zeit, das ist...
Rede mal mit jemandem und guck dir die ganze Zeit auf die Stirn. In einer normalen Diskussion.
Ja, das mache ich, wenn ein angespanntes Gespräch ist. So, dann gucke ich direkt in die Augen und rede ich weiter, damit dieser Mensch auch mich anguckt und sieht, was ich will und was ich sage. Wenn ein Gespräch relaxed ist und normales Gespräch ist, ich sehe keinen Grund, direkt in die Augen zu gucken und unbequeme Situationen machen für jemanden. Es gibt Leute, die mit Blick die unbequeme Situationen machen, unabhängig von seinen Absichten.
Wie beim Stare-Down.
Ja.
Wollen oder versuchen.
Aber lernt ihr das als Profikämpfer?
Nein.
Das hast du einfach drauf.
Wer stellt sich denn da hin?
Ja, kann ja sein. Wir hatten ja damals das Gespräch, wo du gesagt hast, der Kopf spielt nicht mit, du brauchtest so ein bisschen mentale Hilfe vom Sportpsychologen. Kann ja auch sein, dass die Profis auch so bestimmte Übungen, gerade was das angeht.
Ja, haben. Aber doch nicht. Ja, das passiert vielleicht in der Mitte deiner Karriere, dass das Feuer ausgeht. Aber du weißt schon, du hast Bock darauf, du willst das ja auch. Aber das hat nichts mit dem mentalen Problem an sich zu tun gehabt. Also nicht, weil mir das Stress macht, wenn mich jemand anguckt.
Nee, das machen die Leute, um die Kämpfer üben meistens, um Geduld zu haben, um zu gucken, keinen Fehler zu machen, um zu verlieren. Das ist schon eine Runde.
Ja.
Meistens üben das, um Geduld zu haben und so zu bleiben. Aber die das einfach haben, okay, wieso wird man ein Kämpfer, wer noch nicht so normal im Kopf ist. Genau, und diese Person braucht auch nicht üben. Ich gucke jeden in die Augen und mir ist egal, absolut egal, was er denkt und wie er sich bewegt.
Aber liest du dann auch in den Augen schon irgendeine bestimmte Gefühle von demjenigen?
Ice Chico, ja. The ice, ja. They never lie.
Siehst du, es zum Beispiel sehr, sehr selten, das ist einfach eine gefährliche, kalte Energie von bestimmten Leuten. Ich habe erst einmal in meinem Leben so verrückte Augen gesehen, so dass man sagt, oh Mann, das ist aber krank. Der Randy Couture, wenn er redet, wenn er Unterricht gibt und so weiter, wenn macht niemandem Druck, aber sein Blick ist so scharf und so kalt, dass du denkst, okay, boah, ich habe so einen Blick nur bei mir gesehen im Spiegel. Und genau, sehr selten siehst du solche Leute, die einfach, keine Ahnung, kalte Blick haben. Vielleicht Mörder, vielleicht solche Leute, die einfach, keine Ahnung, kalte, ruhige, aggressive Blick, ohne aggressiv zu sein.
Also wir holen jetzt mal ein bisschen aus, wir schweifen jetzt gerade so ein bisschen ab mit diesem Blick, ne? Aber ich finde das gerade für jemanden so wie ich, der kein Profikämpfer ist, schon interessant, weil ich kenne ein Video mit Cristiano Ronaldo, der einen Staredown macht mit, wie hieß er, der in Rente gegangen ist, aus,
ja, wer, sag doch mal, welcher denn?
Mit dem
Fukuhila?
Nein.
Der ist doch nicht in Rente.
Ich glaube, aus Russland kommt der.
Habib?
Wie komme ich denn nicht auf den Namen?
Wow.
Entschuldigung. Machen die beiden Stardown und Cristiano Ronaldo schafft es, glaube ich, gerade mal 2-3 Sekunden.
Oh, ja, Dominanzverhalten. Ja, das schon krass. Ist einfach so. Das ist ein Dominanzverhalten, das ist ein Machtspiel. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber das ist halt so. Manchmal kann man es auch als respektlos empfinden, wenn man nicht angeguckt wird, aber in der Regel hält man nicht ununterbrochen Augenkontakt. Man guckt mal höflich zur Seite, auch wenn man das irgendwie unauffällig oder unterbewusst macht. Aber man starrt Leute nicht permanent an. Das
im normalen Leben, gebe ich dir
ja,
recht.
Ja, im normalen Leben.
Nein, wir reden jetzt wirklich von diesem
genau,
Stare-Down.
Genau, auch beim Stare-Down, das ist ja nicht ohne Grund. Du fühlst die Energie einfach. Du weißt das. Du siehst das in den Augen, ob die Schiss haben, ob die weggucken, ob die verunsichert sind.
Krass.
Ja.
Krass. Wie sieht's denn jetzt weiter für dich aus? Ich habe gesehen, du warst eine ganze Zeit lang, hast dich für den Kampf ja, ich glaube, in Berlin vorbereitet, kann das sein?
Nein,
oder wo
wir waren
du?
In Vegas. In also Vegas. Er war in Vegas, ich war hier.
Wollte ich gerade sagen, du warst hier, aber du warst ein bisschen weiter weg. Der Kampf war aber in Berlin, ne?
Ja.
Wie sieht jetzt der nächste Schritt aus?
Sobald ich meine Dokumente habe, meine Visa habe, dann fliege ich nach Las Vegas wieder, um das mich vorzubereiten für den Kampf. Da habe ich gute Sparringpartner, Trainingpartner, die Trainer und so weiter. Das ist ja ganz andere Level. Eine Runde Sparring oder ein Tag Sparring, da bringt mich viel mehr nach vorne, als ich einen Monat hier Sparring mache. Vielleicht diese Sparring, was ich einen Monat hier mache mit Leuten, die nicht im Level sind, das bringt mich nicht nur nach vorne, bringt mich zurück sogar. Und verpasse ich viele Sachen.
Wie bringt dich zurück? Erklär.
In bestimmten Situationen, zum Beispiel als ich hier Sparring gemacht habe und niemand mich berühren konnte, so sage ich mal, ich bin locker geworden, ich bin nicht mehr beweglich geworden. Dachte ich mir, okay, wieso soll ich mich bewegen, wenn niemand mich trifft? So wird man faul in Beinarbeit, achtet man in bestimmten Situationen nicht mehr, okay, von dahin trifft er mich nicht mehr, wieso soll ich meine Hand hier oben nehmen, wieso soll ich mich bewegen?
Du brauchst Leute einfach, genau, die dir deine Fehler aufzeigen und dich gnadenlos dafür bestrafen.
Und da,
aber gibt es hier in Deutschland, reden wir jetzt mal von komplett ganz Deutschland. Gibt es in Deutschland denn keine Gyms, die diese Qualität aufweisen?
In Deutschland gibt es Gyms, die haben eins oder andere Kämpfer in verschiedene Gewichtsklassen. Zwei Personen, einer ist Schwergewicht, andere, ich weiß nicht, Leichtgewicht. Aber in meiner Gewichtsklasse in Las Vegas gibt es Minimum 15 UFC-Kämpfer. Meine Gewichtsklasse und eine Gewichtsklasse höher. Und das ist der Unterschied. Und wenn du mit diese Leute nicht trainierst, dann hast du ein Problem, gegen solche Leute zu kämpfen.
Das heißt, du hast hier halt, so wie wir damals schon mal besprochen haben, auch was Frauen angeht, auch in deinem Körpergewicht.
In meiner Gewichtsklasse
halt
ist doch gar keine
wenig.
Frau hier, oder?
Ja.
Also klar, ich habe irgendwie die Larissa, die kämpft Bantam, keine Ahnung, ja, nee.
Das ist
auf
der
gar
Grund.
Keinen Fall, das kannst du einfach nicht, du kommst hier nicht weiter. Ist immer noch so.
Dann heißt der nächste Kampf für PFL ist wann?
30. September
Paris.
In Paris, ja.
Oh. Sind die Unruhen da schon vorbei? Ich weiß das gar nicht.
Also,
juckt euch nicht, ne?
Ach, keine Ahnung. Nee, also mich auf jeden Fall nicht. Ich bin vielseitig desinteressiert.
Wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen hier uns unterhalten. Ich habe gehört, also wie gesagt, das ist ein Gerücht, dass Francis Ngannou, klar, nach Tyson Fury, was glaubst du überhaupt? Wer macht das? Tyson Fury?
Yes.
Oder?
Ja, also ich feiere Francis so, er ist menschlich und auch sportlich einfach komplett von einem anderen Planeten, aber nee, nicht im Boxen, nicht Tyson Fury.
Und das Gerücht ist, dass Francis Ngannou, und da würde ich jetzt gern von euch wissen, weil ihr seid da so ein bisschen auch mehr drin, gerade was Dana White und die Sache mit Francis Ngannou angeht, dass das Gerücht besteht, dass John Jones auf jeden Fall zu UFC 300 kämpfen soll. Angeblich soll ein Event stattfinden, nennt sich TKO, zusammen mit der WWE. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee.
Und Francis Ngannou soll zu UFC 300 kämpfen.
Gegen John Jones?
Weiß ich nicht.
Halte ich nicht mehr als für ein Gerücht. Nee. Ich habe davon nichts gehört und ich habe das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass Jones gegen Stipe kämpft. Oder?
Ja, also die Situation ist angespannt. Ich glaube nicht, dass die zusammenkommen werden. Auch die lassen ihn nicht zu UFC gehen, wenn die eine gemeinsame Turnier machen vielleicht, was für UFC auch nicht gut wäre.
Die UFC hat noch nie mit irgendjemandem kooperiert.
Aber wer gerade 300, da müssen sie schon ein bisschen was draufhauen, oder?
Glaub mal, die UFC hat irgendeiner geglaubt, dass Francis geht, dass sie den wirklich gehen lassen, dass sie nicht auf seine Forderungen eingehen. Wenn die das machen, dann geben die sich den Todesstoß. So glaube ich nie im Leben, dass die da weich wären oder dass das alles eine riesengroße Werbestrategie war. Ich würde es mir wünschen, weil ich John Jones gegen Francis richtig, richtig gerne sehen würde, aber kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt auch für Francis, es geht nicht nur um Geld. Was er redet keine, er labert nicht, er meint das ernst. Francis hat seine Prinzipien. Es geht für ihn mehr um Prinzip als um Geld.
Er hat ja auch nicht nur Geld gefordert, er hat ja unter anderem auch Krankenversicherung für alle Kämpfer gefordert. Francis steht ja nicht nur für sich selbst ein, sondern auch für alle anderen, die da unten sind.
Genau, der hat mir seine Hilfe angeboten. Der hat gesagt, wir können bei ihm in seinem Haus wir können in seinem Haus wohnen, weil wir Probleme haben. Nicht Probleme haben, sondern wenig Geld verdienen. Er hat gefragt, wie viel Geld verdienst du? Ich habe gesagt, so und so. Schüttelt seinen Kopf und sagt, ist hart. Ich habe gesagt, ja, ist hart, aber was soll er machen? Ja, wenn ihr Probleme habt, sag Bescheid. Ich habe ein großes Haus, ihr könnt in meinem Haus wohnen. Dann habe ich mit anderen Kämpfern gesprochen, hat gesagt, hat mir Ticket gekauft, als ich Probleme hatte, Flug, damit ich nach Las Vegas fliege. Und dann bin ich nach Las Vegas gekommen. Er hat mir in der Hand $500 gegeben, ohne zurückzugeben. Einfach gegeben und hat gesagt, okay, vergiss. Einfach.
Shoutout an Francis Ngannou, ne? Sag ich
ja,
mal.
Richtig krass.
Ja, genau. Ich höre oft in Medien da und da, Francis Ngannou ist gierig, Francis Ngannou ist dies und das. Genau, die Leute, die einfach keine Prinzip haben, sich selbst nicht respektieren, die denken, Geld steht über alles.
Aber Geld steht nicht über allem.
Wir hatten ja damals schon mal, auch mit dem Coach das Gespräch, dass gerade die Fighter in der UFC, die in der Undercard kämpfen, auch noch zu wenig bezahlt werden. Das ist ja immer noch so ein Thema, ne? Ich meine, UFC macht eine mega Menge Kohle. Warum man da nicht so ein bisschen das Gehalt hochschrauben kann?
Weil die nicht wollen. Die können, aber die wollen nicht.
Aber warum wollen die nicht?
Weil die gierig sind.
Ja, viele UFC-Kämpfer, die haben große Probleme. Ich kenne Leute, die in Las Vegas Uber fahren, wie Lieferando hier in der UFC zu kämpfen und Pizza liefern, um überleben. Okay, 10.000 hört sich viel an in Deutschland, aber in Las Vegas, das ist einfach ein
Beleidigung, ganz ehrlich. 10 und 10 sind eine Beleidigung, ohne Witz. Es ist eine richtige, hässliche, freche Beleidigung. Wenn du überlegst, dass du $900 zahlen musst, um in einem Zimmer, in einem Haus zu wohnen, die Lebenshaltungskosten sind auf einem komplett anderen Level. Und wenn du dann überlegst, du kämpfst für die UFC, die größte Promotion dieser Welt, die Milliarden an nicht umsetzen, sondern Gewinn generiert, sind 10 und 10 einfach eine Beleidigung. Nicht mal eine Krankenversicherung bekommst du.
Überleg mal, wie geil das wäre, die UFC würde sowas Ähnliches wie so ein olympisches Dorf errichten, wo die ganzen Athleten wohnen, werden versorgt, medizinisch, essen und sind pausenlos in Kontakt, können sparen und.
Ist doch so in Las Vegas, außer dass du nicht da pennen kannst.
Ja, genau.
Ja, aber warum nicht? Das sind zum Beispiel jetzt Kosten. Du hast gesagt, $900 kostet für ein Zimmer.
Genau.
So, wir waren ja jetzt letztens auch da. Ich weiß ja, wie teuer das ist, auch an Lebensmitteln.
Ja.
Wenn die wirklich sagen, hier, ihr habt, so wie hier, sagen wir mal, die Bundesligaspieler hier, die dann ein Haus bekommen vom Verein und können da wohnen, sind doch großartig keine Kosten.
Das sind keine Kosten, aber die machen es nicht, weil sie es nicht müssen. Weil die wir sind alle Marionetten, die danach tanzen. Jeder hat den Anspruch, der mit MMA anfängt, ich will in die UFC. Mandy, der kleine Holzkopf, hat einen viel besseren Vertrag bei Bellator aufgegeben, weil sie unbedingt in der UFC kämpfen wollte.
Ja, vielleicht PFL ändert Game ein bisschen, vielleicht, weil viele auch dahin gehen und auch ungeschlagene Leute da unterschreiben. Weil die besser bezahlen, mehr bezahlen für erster Kampf, für erster Kampf bezahlen die 25 und die UFC 10, das ist so ein großer Unterschied schon, deswegen ich glaube, UFC wird auch seine Politik ändern und mehr bezahlen.
Ich glaube, wenn PFL tatsächlich Bellator aufkauft, dann ist das eine richtig krasse Fusion. Ist auch noch nicht klar, ob dann Bellator bestehen bleibt oder ob das alles eine Veranstaltung wird. Aber überleg mal, wie krass der PFL-Kader mit einem Schlag wird. Und ich glaube, dass PFL in der Lage ist, die UFC früher oder später in Zugzwang zu stellen, damit die UFC weiterhin ihren Monopolanspruch halten kann.
Könntest du denn, wenn du jetzt irgendwann von der UFC weggehst, trotzdem wieder bei Bellator oder PFL kämpfen?
Wenn ich ein Free Agent bin, kann ich kämpfen, wo ich will. Und es ist nicht so, dass Promoter kein Interesse an mir hätten. Also, ja, definitiv.
Was macht das Sponsoring?
Ja.
Einmal Grüße an alle, die ich angeschrieben habe und die sich nicht gemeldet haben. Wollte ich nur mal so mal nebenbei loswerden.
Aber auch Grüße an alle, die in ihre Tasche gegriffen haben und weiß ich nicht, und ihre letzten 5 € locker gemacht haben. Auch die grüßen wir und vergessen wir nicht.
Ja. Aber wie schwer ist es jetzt geworden?
Ich will mich nicht beschweren, es hat sich nichts verändert.
Wobei du hast jetzt, ich glaube, Zebra-Mats, ne?
Ja, also ich arbeite mit denen zusammen über die Fearless Females, aber das ist ja kein monetäres Sponsoring, was nicht bedeutet, dass das nicht ohne Ende hilft. Mhm. Also das ist ja für die Fearless Females eine richtig, richtig coole Sache, weil wir einfach coole Camps auf die Beine stellen können und wir professionelles Equipment haben. Das ist ja schon viel wert. Überleg mal, was wir da hätten investieren müssen. Das heißt, in dieser Hinsicht ist das für uns total geil. Das heißt, wir können professionell arbeiten, aber wir müssen halt gucken, wie wir das alles bewerkstelligen, was Marketingstrategie angeht, sodass wir in der Lage sind, viele Mädels oder viele Leute zu erreichen, weil wir halt jetzt nicht in der Lage sind, das kostengünstig anzubieten, sodass wir ja alle mitnehmen können und die dann sagen, oh ja, geil, das war super und nächstes Mal komme ich gerne und dann nehme ich auch ein bisschen Geld in die Hand, weil das so viel Mehrwert für mich hatte.
Ich habe bei mir jetzt am Podcast auch gemerkt, erstmal, wir hatten das damals ja auch schon besprochen, Sponsoren kommen nicht auf dich zu, das ist einfach so der Fall. Und du musst auch heute großartig keine Leistung zeigen, du musst halt einfach nur eine Menge Abonnenten haben, den Rest ist den Leuten egal.
Ja.
Ich habe jetzt so viele Sponsoren angeschrieben, vor Wochen, letzte Woche noch. 2 haben sich gemeldet, ja, wir melden uns, der Rest hat sich überhaupt nicht gemeldet, vor einem halben Jahr genau das Gleiche, es ist wirklich zum Kotzen.
Muss weiter dranbleiben, das ist das, was ich gelernt habe. Ja. Wenn die sagen, ja, ich melde dich, bleib dran, bleib zäh, beiß dich fest. Wirklich, beiß dich fest und nerv die Leute so lange, bis die dir entweder eine klare Absage geben oder bis die dann sich dazu genötigt fühlen. Nötige sie. Ja, so machen wir es auch.
Es ist wirklich ein Hasser,
gib mir eine klare Antwort. Ich plane am Tag irgendwie 30 Minuten ein, um den Leuten wieder auf die Füße zu treten und sagen, ja, was ist. Wenn ich 20 Mal anrufe, die nicht drangehen, fühlen die sich beim 21. Mal so peinlich berührt, dass sie mir ein Sponsoring geben.
Ja, wir müssen noch mal fernab hier von den Mikros uns unterhalten. Ich muss auf mir noch ein paar Tipps hier nehmen. Ich habe das sogar richtig oldschool-mäßig gemacht. Ich habe sogar richtig förmlich einen Brief geschrieben und so, ne? Auch direkt an den Geschäftsführer. Selbst da kam nichts.
Ja, nimm dir, mach dir nicht zu viel Kopf. Ganz ehrlich, ich habe es förmlich versucht. Ich schreib die Leute bei Insta an. Du siehst dann auch, ob die die Nachrichten gesehen haben. Schreib die bei Insta an und wenn da überhaupt irgendeine Möglichkeit besteht, dann sagen die, an wen du dich wenden sollst.
Aber bei Insta ist das Problem manchmal. Ich schreibe ja dann auch Leute an, mit denen ich gerne mal so im Podcast sprechen möchte. Und wenn du nicht mit denen befreundet bist, sehen die die Nachrichten.
Die sehen die Nachrichten, die ignorieren dich, glaub mir.
Glaubst du wirklich?
Natürlich, jeder guckt also seine Anfragen
nach. Ja, aber bis ich mal gesehen habe, wenn ich zum Beispiel eine Mitteilung bekomme hier über den Podcast, du siehst ja hinten diesen Reiter Anfragen. Wenn du dann da draufklickst, dann siehst du erstmal die Leute, die da vor einem Monat geschrieben haben. Ja, aber jeder
klickt auf seinen Reiter Anfragen.
Eigentlich, ja.
Du vielleicht nicht, weil du irgendwie
doch, jetzt, ja.
Weil du ein Instagram-Opa bist, aber jeder andere sieht seine Anfragen zu 100%.
Ich habe diese Anfragen in 2 Jahren gesehen. Ich
du bist auch ein Insta-Opa.
Genau. Ja, irgendjemand geschrieben, habe nicht geantwortet.
Du hast auch kein Interesse daran.
Ja, aber ich wusste nicht, dass die landen woanders, ganz hinten und in 2 Jahren sehe ich, kann man da noch den genau draufklicken und sehen, wie was die Leute da geschrieben haben.
Willkommen in der
haben.
Zukunft, Leute.
Ja.
Was soll ich machen? Ich wachse ja mit der ganzen Technik hier auf. Wie war denn Fearless Females? Erzähl mal.
Ja, war mega gut.
Ich habe Fotos gesehen, weil er sah richtig gut besucht aus, war.
Ja, ich glaube, wir waren so um die 19 Teilnehmerinnen und wir hatten von 12 bis 67 Jahren alles vertreten. Wir hatten von wirklich guten, ambitionierten Kampfsportlerinnen bis hin zu blutigen Anfängerinnen dabei und Leute, die noch nie in ihrem Leben Berührung mit Kampfsport haben. Was ich ganz besonders fand, war der Spirit in diesem Camp. Das war wirklich etwas, was ich in dieser Form noch nie erlebt habe, weil jeder Platz zum Sein hatte, ganz egal, was für Eigenarten die Person vielleicht mitgebracht hat. Da wurde niemand kritisiert oder ausgeschlossen und es haben sich keine Grüppchen gebildet.
Kann es vielleicht daran liegen, dass es nur Frauen waren? Frage ich jetzt
ja,
einfach mal
100%.
So.
Ja. Ja, 100%. Es nimmt eine komplett andere Dynamik an und Frauen verhalten sich auch anders, wenn in dem Territorium keine männlichen Wesen wildern. Ist einfach so.
Also wäre jetzt der Hausmeister vorbeigekommen, wäre vorbei.
Ja,
also ich weiß, wie
das ist einfach anders. Das
ich weiß,
ist
wie ihr Frauen
anders.
Aber auch manchmal seid. Also es gibt
ja, Stutenbissigkeit, ja. Das ist ja alles existent.
Das hast du unter Männern großartig nicht, ne? Beispiel, Kurschit und ich sitzen
im
Raum.
Nein, hat man nicht.
Naja, und ich frage dich jetzt mal, ne, Kurschit. Wir beide sitzen im Raum und jetzt kommt ein anderer Typ rein. Der trainiert hier, hat gute Muskeln, geht raus. Hast du dann den Gedanken, was ist das für ein Typ, ich muss mal direkt hier auflegen?
Richtiger Wichser.
Nee, auf gar keinen Fall. Wenn der ein Benehmen hat, ja. Mich nicht stört, ja. Mich interessiert überhaupt nicht. Ich mag eigentlich Leute, die besser aussehen, auf sich aufpassen und genau, das macht mich mehr, keine Ahnung, mehr gute Laune als schlechte Laune. Bei Frauen ist anders. Wenn jemand besser aussieht, fühlen sich angegriffen schon. Und
ich hab
ja, aber woran liegt das, liebe Männer?
Das
liegt das vielleicht daran, dass Männer vielleicht Frauen ganz oft auf ihr Äußeres reduzieren und die in der Regel keine Chance haben,
ich geb dir jetzt mal ein Beispiel.
Wenn die nicht bestimmte Schönheitsnormen erfüllen,
nein,
Partner zu finden?
Nee, glaube ich
Sag
nicht.
Mir nicht nein, ich weiß, dass das so ist,
okay,
weil
ihr
keine Weiber seid.
Aber
so.
Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wir haben bei uns eine Raucherecke bei uns auf der Arbeit. Ich rauche nicht, aber ich sitze da manchmal und unterhalte mich. Und dann sind da 2 Frauen und dann kommt eine Frau und du merkst so, das ist eine gespielte Höflichkeit. Und da wird gelacht und dann geht die weg und schon wird über sie hergezogen. Das hast du leider. Das
auf jeden Fall, definitiv.
Die Frage, warum?
Ich glaube, dass das auch teilweise antrainiert ist. Wir stehen von Anfang an immer in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, was bei Männern überhaupt nicht ist. Deshalb habe ich in meiner Jugend zum Beispiel immer viel lieber mit Jungs abgehangen, weil ich die Freundschaft und das Band zwischen Männern viel stärker fand und so, ja, da passiert sowas wie Verrat passiert, aber nicht in der Häufigkeit, wie es bei Mädels passiert oder wenn dann im Freundeskreis die Mädels ihren ersten Freund hatte, die haben alles vergessen, verstehst du? Die haben komplett alles vergessen, es hat nichts mehr existiert außer diese Person und das passiert bei Männern überhaupt nicht. Die haben vielleicht eine Partnerin gefunden, aber die pflegen trotzdem weiter ihre anderen Kontakte. Und es kann sein, dass deine beste Freundin dich verrät. Das passiert häufig. Das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen. Und ich glaube aber, dass
Männer auch.
Ja, aber das ist der Häufigkeit mäßig wahrscheinlich viel, viel öfter bei Frauen so. Wir stehen von Anfang im Konkurrenz zueinander. Aussehen. Ja, ich glaube, auch im Jugendalter wird ganz viel aufs Aussehen reduziert. Und das nicht nur von uns untereinander, sondern auch das Mädchen, das Brüste hat, das ist interessant und das andere Mädchen eben nicht.
Jetzt ist ja gerade momentan auch wieder so ein bisschen in hier die ganzen Fliegenteppiche, die sich hier vorne so draufschrauben, ne? Und mit den dicken Lippen und so. Ich kenne keinen Mann, der das gut findet. Ist das auch wieder
cool,
so?
Darüber haben wir noch geredet, ne? Darüber haben wir vor ein paar
Tagen geredet.
Findest
du das gut?
Nee,
ne?
Ich glaube, sehr, sehr wenige Männer, vielleicht 1%, vielleicht, ja, die das gut finden. Aber meistens sagen, willst du mich verarschen? Was hast du gemacht?
Ja, und dann sprichst du die an. Ich habe keine gute Freundin, aber ich habe eine Bekannte, die das gemacht hat. Und die habe ich darauf angesprochen, habe gesagt, sieht scheiße aus, die ist Mitte 20, fängt mit Botox an. Und sie sagt, ja, muss dir ja nicht gefallen. Aber dann frage ich mich, wofür? Ist
ja,
das unter
warum?
Den Frauen?
Nee, ich glaube, dass das auch einfach wieder so, das ist genau das mit der Nacktheit. Ja, ich kann rumlaufen, wie ich will und ich finde das schön, aber eigentlich denken die, dass ihr das schön findet.
Ich glaube, die machen das für sich selbst oder für andere Frauen für und provozieren oder keine Ahnung.
Nein,
ja,
die machen das für euch. 100, also ich bin mir da ziemlich sicher.
Wie kuschelt so und sagt, da steht vielleicht 1% der Männer drauf.
Denen ist das aber nicht bewusst. Ja, guck dir doch mal die ganzen alten Pornofilme und so weiter an. Das ist das, was die Männer konsumieren. Das suggeriert den Frauen, dass das der Typ Frau ist, auf den ihr abfahrt. Ich glaube, dass das ganz, ganz komplexe Abläufe sind in den Köpfen der Frauen, dass sie glauben, dass es notwendig ist, operative Eingriffe an sich vorzunehmen, um damit Selbstbewusstsein aufzubauen und zu denken, jetzt habe ich eine Chance, um einen Partner zu finden.
Also mir kommt das immer so vor, dass als das fing so an, so mit den Kardashians, dass sie gesagt haben, ich versuche mal so ein bisschen so wie die zu sein. Und dann sieht die Frau das auch, guck mal, das sieht gut aus, ich mache das nach. Also wie gesagt, ich kenne keinen einzigen und ich habe auch sehr viele Männerkontakte, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, fahre ich drauf ab.
Ja, kenne ich auch niemanden, der das bisher gesagt hat.
Ja, das ist auch
hat.
Genau mehr mit Manipulation vom Follow, so solche, wie du gesagt hast, wie heißt die?
Kardashian.
Genau. Wenn du jemanden zum Vorbild nimmst und die zeigen sich heute so erfolgreich, gutes Leben zu haben und so weiter, jeder denkt sich, okay, wenn ich meinen Arsch spritze, dann bekomme ich auch viel Geld und lebe ich besser.
Ja, mein Arsch spritze, meine Titten an die Ohren schnalle.
Genau, aber das ist nicht von ihr bestimmt, ist auch nicht das der größte Dings von Erfolg. Vielleicht hat die viel mehr als das
zu bieten,
ja. Und viele andere,
vielleicht
die,
einen reichen Dad.
Meistens sind Leute, die denen nicht nachdenken können und dumm sind, wenn man das grob sagt, sagen,
ja,
okay,
ich glaube, dass
ihre
das Leute sind, die irgendwie Popstars und Sternchen und Promis zum Vorbild nehmen. Welche Vorbilder machen das eigentlich? Das sind meistens Frauen aus dem Showbusiness oder Leute, die nicht krass für ihr Geld gearbeitet haben. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind auch alles Vorurteile.
Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Von Fearless Females.
Von Stutenbissigkeit.
Stutenbissigkeit. Du hast gesagt,
ja,
die Gruppe hat gut harmoniert. Lass
uns
da wieder
zurückkommen. Ja, die Gruppe war mega. Das war einfach nur geil. Das war ein richtig geiles Erlebnis. Und wir hatten jede Art von Frau dabei. Wir hatten eine Lehrerin dabei. Wir hatten eine Unternehmerin dabei. Wir haben wirklich unfassbar, Pädagogen waren dabei. Das war einfach schön. Und ich freue mich mega aufs nächste Camp. Jetzt haben wir uns mal hingesetzt, das ein bisschen aufarbeitet. 5 Tage waren lang und intensiv. Und ja.
Haben 5 Tage gereicht oder hast du gesagt, lieber einen Tag früher oder einen Tag später noch drauflegen?
Ich glaube, dass Women's Empowerment Camp in der Form, wie es da war, wird nicht mehr so stattfinden und wir splitten das in 2 unterschiedliche Sachen auf. Wir haben jetzt zum einen das Women's Empowerment Camp, die Sonja und ich haben uns hingesetzt und das total ausgearbeitet, was so das Fundament der Fearless Females ist und womit wir in einem Wochenendformat, also in einem kürzer gehaltenen Seminar, referieren gehen sozusagen. Da wird der Schwerpunkt halt auf Empowerment gelegt. Einmal erklären, was bedeutet Empowerment überhaupt? Dann, was kann Empowerment für mich bedeuten? Wir wollen keine politischen Ideologien vertreten und wir wollen auch niemandem irgendwas mit auf den Weg geben. Wir wollen einfach den Frauen die Chance zu geben, sich irgendwie ein bisschen besser selbst zu erforschen und zu reflektieren.
Wie macht ihr das? Ihr beide nur, oder?
Also wir empowern, und auf unserer Fahne steht, wir empowern Frauen durch Kampfsport. Ne, das ist unsere Philosophie und das bedeutet, im Women's Empowerment Camp reden wir im ersten Teil darüber, was bedeutet Empowerment. Dann gehen wir in eine Einheit, da werden wir ein bisschen Kickboxen machen. Dann geht es von der Theorie Empowerment über Kickboxen zum nächsten Teil, Selbstbehauptung und Abgrenzung. Dann sprechen wir darüber. Wir haben einige Spiele dazu oder so Übungen dazu vorbereitet. Wir haben uns...
Aber mit den gleichen Referendaren?
Wir haben noch eine neue Frau im Boot, das ist die Ira Paul. Die hat auch eine eigene Kampfsportschule und die ist so eine Koryphäe im BJJ. Und das ist so eigentlich der Kern. So, wir werden Frauen empowern. Wir helfen ihnen, sich selbst zu empowern, das zu reflektieren und ein Gefühl dazu bekommen. Wir werden Frauen helfen, Grenzen zu setzen. Grenzen erstmal herauszufinden, was überhaupt meine Grenzen sind. Also Grenzen setzen und Grenzen verteidigen. Wir zeigen dazu kommunikative Art und Weise oder kommunikative Wege auf. Aber wir zeigen halt auch auf, wie ich im Notfall meine Grenzen verteidigen kann, dann über Gewalt und Körpersprache und Körperhaltung. Da ist auch wieder dieser Blick dabei, ne? Der eiskalte Blick. Und dann gehen wir halt wieder in eine Einheit, auch Self-Defense. Wir stellen sozusagen verschiedene Kampfsportarten vor. Ja? Und am Ende des Seminars hast du einen Einblick im BJJ, im Krav Maga, im Kickboxen, im MMA bekommen. Und du kannst sagen, boah, was finde ich jetzt richtig geil? Und kannst dann da eventuell was mitnehmen und rausgehen. Aber definitiv lernst du etwas über dich, über deine Grenzen, über Selbstbehauptung und Gewaltprävention.
Und ich komme ja aus der Selbstverteidigung. Und ich weiß, wie wichtig das ist, dass das ständige Wiederholen im Kopf bleibt.
Voll.
Bestes Beispiel. Vorgestern ist meine Tochter, die ist im Kampfsport seit 6, 7 Jahren. Die wird jetzt 15. Und die war mit ihrer Freundin unterwegs bei uns auf dem Marktplatz. Und da war so ein Typ, so ein älterer. Ist denen die ganze Zeit hinterhergegangen. Und was machen die beiden? Die gehen auf den Schulhof, wo eine Sackgasse ist. Also die kennen den Schulhof und haben gedacht, komm, wir setzen uns da hin, damit der Typ, und der Typ kommt hinterher. Also sind sie über den Zaun geklettert, weggerannt. Ich dann natürlich mit dem Fahrrad, war nicht mehr da. So, und das sind so Sachen, da habe ich auch mit ihr gesagt, das war eine dumme Aktion. Du hast es eigentlich gelernt. Du weißt, wie du dich verhalten sollst. Du weißt, dass du auf dein inneres Bauchgefühl hören sollst. Du hast ein Handy, ruf mich an, ruf die Polizei, mach was, aber nicht dass dieses Gefühl ausblenden und sagen, ach, wird schon nichts passieren. Und das ist so verdammt wichtig.
Voll, das Problem ist ja dann auch, du weißt gar nicht, ob du, eigentlich hast du schon ein scheiß Gefühl, aber, hör drauf. Ist doch scheißegal, wenn du den zur falschen Zeit anschreist oder dich bemerkbar machst.
Das hat auch was mit Alter zu tun. In bestimmten Alter Leute denken, dass wenn die irgendwelche Alarm anmachen, die haben irgendwelche Fehler gemacht oder jemanden in unbequeme Situationen gebracht. Das ist diese Erfahrung vom Leben und das ist nicht genug.
Einfach.
Genau. Von einem Erwachsenen ist viel einfacher. Okay, dass in dieser Situation kann man Alarm anmachen und so weiter, aber
das denkst du, Kurschat, aber meine Erfahrung zeigt, dass das für viele Frauen auch im hohen Alter nicht einfacher wird.
Ja, weil die sich nicht entwickelt haben. Ich habe mich in Selbstverteidigung muss man sich entwickeln. Ich hatte bis, keine Ahnung, vor 4 Jahren, ich hatte auch solche Probleme. Leute, die meine Grenze nicht respektiert haben, ich habe gesagt, okay, vielleicht, ich möchte ihn nicht peinlich aussehen lassen. Ich konnte nicht direkt die Antwort geben. Stopp. Genau, und dann habe ich einen Tag gedacht, okay, wenn jemand mich nicht respektiert, wieso soll ich ihn respektieren und vor Gesellschaft und so weiter ihn nicht in peinliche Situation bringen? Meine Aufgabe ist, ihn zu stoppen, meine Grenze zu zeigen, nicht mehr. Also ich möchte ihn nicht angreifen, ich möchte ihn nicht beleidigen und so weiter, nur stoppen, um zu sagen, ey, Da sind meine Grenzen.
Bis hierhin und nicht weiter. Aber das ist was voll viele Leute nie gelernt haben.
So, und das müssen die lernen. Und das geht nicht nur mit einem Mal. Deswegen, nein, für diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht bei dem Camp waren oder vorhaben, zum nächsten Camp kommen wir auch noch gleich drauf, zu sprechen, da hinzukommen, das ist nicht mit einem Mal getan. Mit einem
Nein,
ich weiß, du kommst nach Hause, du fühlst dich mega geil, du fühlst dich richtig gut, so wie nach dem, damals noch, kennt ihr noch das Gefühl, wenn du aus so einem geilen Actionfilm rausgekommen bist aus dem Kino?
Da hast du direkt dieses,
da bist du richtig aufgedreht. Aber nach 2-3 Wochen vergisst du eine Menge.
Das werden die nicht nur nach 2-3 Wochen fahren. Das ist genau das, wo wir auch sensibilisieren wollen. Das heißt, wir werden über das Thema sprechen und dann werden wir auf einmal in eine Situation kommen, wo die genau alles vergessen werden und sich genauso verhalten werden wie sonst auch, nämlich hilflos und ohnmächtig und ich weiß jetzt so gar nicht, wie ich reagieren soll. Wir bringen die Mädels genau in so eine Situation, damit die verstehen, dass das nicht mit einem Mal, nicht mit Wissen getan ist. Dass man das üben muss. Und das ist halt der Anreiz, den wir auf jeden Fall auch setzen wollen.
Wie? Macht ihr dann, simuliert ihr eine Situation?
Ich kann da auch jetzt einfach anfangen, Druck auf dich aufzubauen. Viele Leute verstehen ja nicht, dass Gewalt nicht immer unbedingt was Körperliches ist oder dass der Mann im Busch ist, der rausspringt und mich vergewaltigen will oder wie in dem Fall deiner Tochter der Idiot ist, der da hinterherläuft und auch auf den Schulhof kommt. Gewalt und Grenzen überschreiten passiert ja total oft. Alleine, wenn ich versuche, dich emotional zu erpressen, angenommen, dummes Beispiel, ich sag dir, ey, kannst du mich zum Flughafen bringen? Und du sagst, nee, Mandy, sorry, ich habe keine Zeit. Und dann fange ich an, ja, ich finde das voll scheiße von dir. Ich nehme mir auch immer Zeit für dich. Du hast doch eh nichts zu tun.
Also bei deiner Entscheidung auch bleiben, nicht überreden lassen.
Ja, und da muss man erstmal gucken, dass man sich nicht mit dem Rücken an die Wand stellen lässt. Du musst erstmal wissen, was du möchtest. Und dann musst du auch wissen, wie du irgendwie kommunikativ vorgehen kannst, um dem Ganzen Regel vorzuschieben.
Lernst du da selber dann noch bei dem Seminar eine Menge zu?
Wir sitzen da und wir arbeiten das Seminar aus mit dem Leitfaden, weil wir wirklich vorhaben, das groß zu machen, weil wir vorhaben, das jungen Mädels an Schulen zu vermitteln oder wir arbeiten jetzt mit der IGBCE zusammen. Wir haben vor, dass wirklich groß rauszubringen und dafür müssen wir es einfach komplett nochmal aufarbeiten und einen richtig schönen Leitfaden schreiben. Und dann habe ich die Sonja angeguckt und ich sage so, boah, das tut mir richtig gut, das gerade so zu machen und das auch nochmal genauer hinzugucken, das auszuarbeiten. Mega interessant und auch für mich persönlich nochmal, ja, eine Entwicklung in die richtige Richtung, meiner Meinung nach.
Genau, Entwicklung. Ich hatte das Problem gehabt. Ich wusste schon, diese Person überschreitet meine Grenze. Dachte ich mir, okay, lasse ich ihn das mal machen. Vielleicht schämt sich für nächste Mal so.
Oder vielleicht hat er ja nicht so gemeint.
Genau, gemeint weiß ich schon, dass er so gemeint ist. Aber du möchtest ihn nicht einfach irgendwie in eine unbequeme Situation, so Fremdscham, so kann
man sagen. Ist auch für dich selbst vielleicht unangenehm. Genau.
Das ist nämlich das Problem, ich glaube, was auch sehr viel Europäer oder wir hier in Deutschland haben, dass wir sagen, wir wollen nicht so viel Aufwand betreiben oder wir wollen jetzt nicht so, dass alle auf mich blicken, was ist hier los?
Genau, das ist das. Das ist nicht nur in Europa, das ist überall. Und das wird einmal passieren, zweimal passieren. Wenn man nicht vornimmt, von dieser Rolle rauszukommen, dann entwickelt man sich nie. Und wenn du darüber denkst, okay, ich muss irgendwas unternehmen, hier rauszukommen. Das hat nicht mit Muskeln zu tun, physische Stärke zu tun. Nee, du wirst in verschiedene Art und Weise so Opfer sein. Immer
ja,
wieder.
Auf jeden Fall, darüber reden wir auch, aus der Opferrolle raustreten.
Du musst nicht verprügelt werden, um Opfer zu sein. Es gibt, keine Ahnung, Profikämpfer, UFC-Kämpfer, der Opfer ist.
Und die Opfer werden.
Opfer werden und ganze Zeit ausgenutzt wird aus diesem Grund.
Das ist richtig krass, ja.
Genau, weil der 100%. Nicht sich nicht verteidigen möchte, damit alle nicht auf ihn gucken, lässt dieser Person, der ihn auch verarscht, vor alle anderen blöd
kann
aussehen.
Ja auch, kann,
weil,
hat ja so viele Faktoren, ne?
Genau,
sich nicht zu wehren, darüber
genau,
reden wir halt auch.
Es gibt so viele Faktoren, du klar, siehst das und denkst, okay.
Vielleicht denkst du ja auch, du brauchst denn diese, im Berufsleben emotionale Abhängigkeit, abhängig sein von einem Beruf und sich nicht trauen, deshalb sich zu Wehr zu setzen.
Ja, und wird man einmal verarscht, zweimal verarscht, wenn man so ein Opfer bleibt, bleibt das für immer. Und viele Leute ernähren sich davon.
Das Ding ist ja dann auch wieder Komfortzone, ne? Oder wo wir vorhin darüber gesprochen hatten, warum Kampfsport so ein tolles Sinnbild fürs Leben ist. Du wirst aus deiner Komfortzone rausgehen müssen, um dich zu entwickeln. Und das ist halt in allen Lebenslagen so. Wenn du nicht mehr Opfer sein möchtest, wenn du lernen willst, deine Grenzen zu setzen und zu verteidigen, dann musst du das üben und dann musst du durch diese unangenehme Situation durch, das unangenehme Gefühl.
Bei Grenze zu setzen, muss man auch achten, wo auch viele Fehler machen. Ich setze meine Grenze, aber ich gucke, wo Grenze von alle anderen sind. Wenn ich meine Grenze zu groß setze und Grenze von alle anderen Leute nicht respektiere, dann endet das auch schlimm, im Chaos, genau. Und deswegen, bevor ich meine Grenze setze und fange ich an, okay, ich fange ab heute mich verteidigen und meine Grenze setzen über 1000 Kilometer. Und
die meisten wissen aber auch nicht mal, wo ihre Grenzen sind, weil sich niemand darüber Gedanken macht, weil wir immer einfach nur hoffen, dass niemand einfach darüber, das ist meistens ein Gefühl, ein dummes Bauchgefühl oder irgendwie, ich fühle mich
aber auf
wohl.
Das Bauchgefühl soll man hören. Voll. Und wenn du das nicht gelernt hast, ist es richtig mies. Ich habe jetzt, während ihr geredet habt, hier mal Amazon aufgemacht und ich habe dieses Buch schon so vielen Leuten empfohlen, es ist komplett in Englisch. Ich hatte auch mit Vark Freeborn, das ist der dieses Buch geschrieben hat, damals schon Kontakt, wir waren kurz davor, mal eine Folge aufzunehmen, hat aber aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Violence of Mind ist ein Buch, das von Vark Freeborn geschrieben ist. Vark Freeborn war früher mal hart Krimineller, ist mit Gewalt groß geworden, hat sehr viele Messerstiche abbekommen, hat selber Leute abgestochen und er beschreibt, worauf es ankommt, so wie du gerade super beschrieben hast, die Komfortzone ausweiten, dass du dann in bestimmten Situationen so und so handeln sollst, wie du dich benehmen sollst. Für diejenigen, die das jetzt gerade extrem spannend finden und da so ein bisschen mehr reintauchen würden, empfehle ich Violence of Mind. Hast du das schon mal gelesen?
Nope.
Okay. Ich kann dir echt nur empfehlen. Ich kann dir auch nächstes Mal mitbringen. Ich habe das Buch zu Hause.
Ja, sehr, sehr
ist
gerne.
Super durchzulesen. Macht den Horizont erweitert ungemein. Ist wirklich gut.
Ja, super. Auf Deutsch gibt es nicht, ne?
Leider nicht. Deutschland ist ja, wie gesagt, die gucken und sagen, ja, kauft hier in Deutschland keiner. Warum sollen wir das übersetzen? Aber das ist wirklich super geschrieben.
Gewalt passiert hier nicht. Haben wir nicht. Die
passiert
Probleme,
hier nicht.
Nee, so. Haben wir nicht.
Wie sieht es denn jetzt aus? Ihr habt schon das nächste terminiert?
Yes. 27.10. bis zum 29.10. Das ist ein Freitag bis Sonntag im Saarland in der Gym Lodge. Das war mal eine Turnhalle, wurde umgebaut zu einem Kapselhotel. Die Fläche ist immer noch da. Das heißt, du hast so Kapseln, da kannst du entweder alleine oder zu zweit drin pennen.
Wie so wie in Japan, so Schlaf.
Ja, aber ein bisschen komfortabler. Mit Holz errichtet aus der Umgebung. Mhm. Ja, und halt coole Badezimmer gemacht.
Wie seid ihr dann gekommen?
Ich habe natürlich recherchiert und ich dachte mir, okay, Jugendherberge fürs erste Mal war cool, aber war okay, aber war auch ein bisschen anstrengend. 6-Bettzimmer ist auch nicht so jedermanns Sache. Ach, manche Leute lieben auch ihre Privatsphäre. ja, wir haben versucht, das dann halt irgendwie so. Wir haben was zu finden, wo man gleichzeitig so ein bisschen Hotelcharakter hat. Das heißt, irgendwie ein bisschen mehr Standard, mehr Luxus, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit hat, irgendwie connected zu sein und schon so einen Raum hat. Also der Raum in der Jugendherberge war auch viel zu klein und auch, ja, ein paar Sachen haben mir einfach nicht gefallen.
Aber die Umgebung
Die Umgebung war Bombe. Also unfassbar schön, das Sauerland.
Das heißt, ihr rutscht jetzt ein bisschen weiter südlich von Deutschland?
Ja, wir haben ja auch nicht vor, das irgendwie auf NRW zu begrenzen oder auf die Umgebung, sondern wir wollen schon deutschlandweit aktiv und vor Ort sein.
Mhm. Finde ich gut.
Yes.
Finde ich gut. Das heißt, Leute können sich jetzt schon direkt bewerben,
alles
anmelden?
Anmelden, Anmeldung läuft, alles auf der Homepage www.fearlessfemales.de. Alles zusammen, schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei, fearlessfemales_.de oder guckt einfach auf meiner Seite, da findet ihr auch die Verlinkung Mandy Monster MMA.
Und weil die Mandy keine Internet-Oma ist, findet ihr auch sofort, wenn ihr sie anschreibt.
Ja,
auf
ich
Instagram.
Check auch Anfragen und Spam und auch die versteckten Anfragen check ich.
Ihr habt eine Internetseite, seid da mir ein Stück voraus. Ich habe immer noch keine Internetseite.
Ja, ich kann dich da gerne auch introducen und dir alles zeigen. Ist super simpel und easy.
Werden wir mal alles in Ruhe machen. Ja, habt ihr Empfehlungen? Wir kommen nämlich zur Empfehlungsrubrik.
Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
Ich habe gesehen, deine Uhr hast du immer noch um? Kommst du immer noch gut mit zurecht? Ich habe aber gesehen in deiner Story, dass ihr bestimmt eine neue Empfehlung habt. Zwischen Decke und Boden.
Ja. Bounce.
Ach ja, diese Punching-Ball Bounce. Das trägt dein Training, wie viele Schläge du gemacht hast, wie fest du schlägst. Das zeigt alles.
Komm, also, sag doch mal deinen Werbespruch auf.
Ich habe das noch nicht so durchgelernt. Ja, ich bin dabei. Also jetzt habe ich angefangen, so gut zu arbeiten schon. Aber das dauert noch ein bisschen.
Ja, ich kann auch kurz was zu Bounce sagen. Bounce ist so toll. Der Ball, der trackt deine Schlagkraft.
Über eine App oder was?
Über eine App. Du hast eine App, die kannst du runterladen.
Man muss ganz kurz erklären. Du hast quasi zwischen Boden und Decke ein Gummiseil. Und in der Mitte ist ein roter Ball. Mhm. Und da wird dann
gegengeschlagen. Ja, wie so ein Punching Ball. Ja,
genau. Damit habe ich schon viel trainiert. Nicht so genau, aber größere. Ich benutze das gerne. Aber das ist
Doppelendball heißt das. Doppelendball, genau. Das ist wie ein Doppelendball. Und du hast halt eine App dazu. Und der Ball trackt halt deine Schlagkraft. Du kannst deine Präzision damit verbessern, deinen Fokus verbessern. Und du kannst dich mit anderen Leuten connecten und miteinander bouncen. Bam! Genau.
Wie seid ihr denn darauf gekommen?
Ja, wir...
Internet.
Es ist überhaupt keine Werbekampagne, Leute. Es ist überhaupt nicht so, als
hätte unbezahlte Werbung.
Es ist nicht so, als hätte uns Bounce angeschrieben und gefragt, ob wir dafür Werbung machen wollen. Wir haben das wirklich recherchiert und im Internet gefunden und wir sind schwer begeistert. Nein, ohne Witz.
Ist das quasi das Gleiche? Es gibt doch diese Bälle, die du dir oben am Kopf festbinden kannst.
Ja, das habe ich auch. Ja. Es ist ähnlich, aber...
Schaffe ich nur 10, dann ist vorbei.
Ja, ist schwer.
Das ist nicht ähnlich. Das ist wie dieser doppelten Ball. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Das benutzen alle Boxer und ich habe das auch lange benutzt. Nicht das genau, aber andere, so diese doppelten Ball. Das ist richtig gute Sache, aber das ist noch andere Level, weil du das in deinem Handy siehst und wie viele Schläge du gemacht hast und wie stark deine Schläge sind. Alles zeigt da in deinem App. Aber das ist nicht was Neues. Das ist nur smarter.
Ja, und die Konstruktion ist auch ziemlich simpel.
Genau, viel einfacher zusammenzubauen.
Zeig mir mal den Ball. Ich möchte meine Hand nehmen. Wie, um Ralf Richter jetzt zu zitieren, was müsste ich denn für so ein Gerät investieren?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 200 vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher.
Hier ist Batterien.
Ja, da sind Batterien drin. Den Ball kann man auf seine eigene Höhe ziemlich simpel befestigen. Der Fuß ist robust und stabil. Und du kannst das halt entweder mit diesem Teil überall befestigen oder du kannst in die Decke zwei Löcher bohren.
Man muss es nur richtig befestigen, sonst sieht es so aus wie bei Mandy, dass er das Ding von der Decke holt. Ne?
Ja, weil ich wieder faul war und wie du hier sehen kannst, wir sind hier eingezogen und da waren noch Restbestände von Dübeln in der Decke und ich dachte mir, oh, scheiß aufs Bohren. Ich habe dann einfach einen Haken in die alten Dübel reingedreht und das war halt nicht das passende Equipment dafür und deshalb sind mir um die Ohren geflogen. Ja.
Ja, guck an. So lerne ich auch wieder was Neues. Also, es bringt schon weiter.
Safe.
Auch von der App.
Auf jeden
du
Fall.
Merkst, du merkst cool. dann auch mit der Zeit die Verbesserung,
ja,
was
sicher.
Die Werte angeht.
Also das verbessert deine Reaktion, deine Präzision. Ohne Witz, das ist, was hilft. Doppelendball hilft immer. Und das ist, Leute, die zählen wollen und wie viel gemacht haben und wie viel morgen machen wollen, verbessern wollen. Ja, genau, das ist
Ich habe noch eine Empfehlung.
Ja, kannst du gerne machen. Ich wollte immer kurz was sagen. Ich verlinke euch das Teil unten und nochmal, das ist jetzt eine unbezahlte Werbung, ne? Also ja, wir kriegen da jetzt kein Geld für. Deswegen verlinke ich euch da unten, könnt ihr mal draufklicken, dann seht ihr, wie das Teil aussieht.
Ja, ich habe aber was richtig Cooles und das ist der Lichtblock, den ich euch gerne vorstellen würde.
Ist da mit dem roten Licht? Oh, ich habe da genau reingeguckt.
Ja, dieser Lichtblock hilft nämlich bei ganz, ganz vielen Sachen. Also, das Motto ist Save Your Sleep. Der Lichtblock oder das rote Licht dringt tief in die Zellen ein, das fördert die Durchblutung, das hilft der Muskelregeneration, das hilft auch zur Entspannung. Das hat wissenschaftlich erwiesen Einfluss auf Allergien und ähnliche Sachen. Das heißt, bei Sinusinfektion, du kannst jederzeit eine Rotlichttherapie.
Was ist denn eine Sinusinfektion?
Eine Nasennebenhöhlen.
Achso, okay.
Ja, Schnupfen, okay, wenn du ein bisschen erkältet bist.
Ja, du musst halt nur die im Dunkeln abends die Rollladen zumachen, ne? Sonst denken sie,
hier ist ein Puff,
hier ist ein Puff,
ja,
dran. Weil hier leuchtet gerade alles knallrot.
Ja, aber Lichtblock finde ich mega cool. Das habe ich im PI kennengelernt in Las Vegas. Da arbeiten die auch extrem viel mit Rotlicht. Und es ist jetzt nicht das Rotlicht, das heiß wird. Natürlich, dass irgendwann ist das eine natürliche Wärme, die das entwickelt. Aber es geht gar nicht um die Temperatur, sondern wirklich um die Wellen des Lichtes. Und das wird im PI, also im Performance-Institut, im UFC-Performance-Institut schon lange genutzt. Und dann habe ich hier geguckt, wie ich das zu Hause machen kann. Und dann bin ich auf den Lichtblock-Shop gestoßen. Und ja, da habe ich die angeschrieben und Klinken geputzt und habe gesagt, ey, yo, könnt ihr mir so einen krassen Lichtblock schicken? Und dann haben die gesagt, ja, Mandy, sehr, sehr gerne. Und da ist er. Wahnsinnig gut.
Ich sag mal so 20 mal 20 Zentimeter, quadratisch.
Praktisch gut. Ja. Must have für jeden Leistungssportler.
Man darf da jetzt nicht direkt reingucken. Kuschel hat gerade so ein bisschen zur Seite gedreht, sonst wäre ich jetzt ein bisschen blind. Ich habe immer noch, ich habe da genau reingeguckt.
Ja, es ist halt kein Spielzeug, es ist keine Lampe, es ist ein medizinisches Mittel.
Wie lange nimmst du das dann?
Also ich mache das in der Regel so 20 bis 30 Minuten.
Täglich?
Ja, man kann es täglich machen, ich mache es aber nicht täglich. Okay. Ich mache es, wenn ich Zeit und die Muße dazu habe, aber mindestens 2-3 Mal die Woche.
Ich habe jetzt auch noch eine Empfehlung, die ist jetzt wieder ein bisschen virtuell, weil wir jetzt gerade das Thema Boxen hatten, ist mir gerade spontan eingefallen. Kennt ihr das Video mit Cass D'Amato und Muhammad Ali?
Ja. Nope.
Du kennst es?
Genau,
ja. Ist es nicht mega, wie Cass D'Amato Muhammad Ali zeigt, dass er Schwächen hat?
Genau, wie man ihn schlägt. Genau, ich bin ein Muhammad Ali-Fan oder er ist der beste Boxer aller Zeiten für mich. Ja, der zeigt, wie man ihn schlägt, aber genau, du siehst bei manchen Kämpfern überall Lücken gibt, aber dahin zu kommen, das ist das Problem.
Also das Video ist legendär. Ich glaube, da geht 7 oder 10 Minuten lang, beide in ihrer Prime. Und Muhammad Ali tut ihn so ein bisschen ab, so, was will der alte Mann mir zeigen? Und fängt dann auch an zu tänzeln und er sagt, ja, aber bei bestimmten Sachen hast du so Fehler. Und der alte Mann zeigt Muhammad Ali, woran er wirklich ist. Und dann siehst du, dass Muhammad Ali auch 2-3 Mal immer so ein bisschen abbricht und sagt, okay, wir müssen mal draußen zusammen eine Runde gehen. Und dann kommen die wieder und dann zieht er seine Jacke aus, beide so im Anzug. Und dann geht richtig los. Es ist wirklich ein richtig, richtig geiles und super Video, gerade zu sehen, wie so die Oldschool-Boxerei ist gegen Muhammad Ali. Also meine Empfehlung, googelt einfach auf YouTube Cass D'Amato und Muhammad Ali. Cass D'Amato ist auch ein geiler Typ gewesen, oder? Ich möchte mir immer noch das Buch bestellen hier mit Mike Tyson.
Do it.
Ja, aber ich habe noch so viele Bücher zu Hause, die ich lesen muss.
Ja, also Muhammad Ali, das ist einer der Beste aller Zeiten. Und natürlich seine Geschwindigkeit, seine Reflexion, oder wie heißt das?
Reflexe
sind so gut, dass wie bei Leichtgewicht. Und es gibt sehr selten, also gab es keine Heavyweight, das ihn Probleme machen kann. Gibt es immer noch nicht. Dass diese Geschwindigkeit und seine Schläge, die sind wie ein großer Hammer auf seinem Kopf, wenn die auch mit seinem Jab so trifft. Das ist nicht so, dass ich sehe ihn tanzen und mache ich Druck auf ihn und komme ich da, wo seine Lücken sind. Um dahin zu kommen, du musst schon ein paar Schläge nehmen, die von Schwergewicht nicht einfach sind. Und seine Hände sind, er hat 100 Hände geschmissen, ohne müde zu werden. Und das sind alle Sachen, die man damit rechnen muss.
Wer Castamato jetzt nicht kennt, ja, weiß ich nicht, ist bis zu seinem Tod Trainer von Mike Tyson gewesen. Hat eigentlich Mike Tyson zu dem gemacht, was er letztendlich ist. Und ist ein schönes Video. Verlinke ich euch unten auch. Könnt da draufklicken. Ansonsten muss ich mich mal wieder recht herzlich bedanken für das nette Gespräch mit euch dreien. Mit euch beiden.
Danke.
Mit euch dreien. Ich habe nur noch das rote Licht, ne? Licht im Kopf.
Ich Nein, du hast doppelt. Von dir in der dritten Person gesprochen. Das ist vollkommen okay.
Ja, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Und bleibt gesund, bleibt sicher. Und wie gesagt, Plätze sind noch frei für das Fearless Females Summer Camp.
Nee, ist ja kein Summer Camp. Nein, man macht es auch immer Females. Nein, Fearless, furchtlose Frauen.
Warum habt ihr das nicht auf Deutsch gemacht? Wollt ihr international durchstarten, ne?
Ja, wie hört sich das denn an? Furchtlose,
furchtlose
Frauen.
Furchtlosefrauen.de.
Ja, Fearless Females.
Okay, Fearless Females. Meldet euch an.
Ja.
Das war im September, ne?
Oktober,
Entschuldigung. Oktober.
Nicht schlimm.
Das ist ja dann das Herbstcamp.
Ja.
Summercamp ist vorbei. Gibt es noch ein Wintercamp?
Ja, es wird ein Wintercamp geben, aber wir werden...
Aber ihr werdet nicht draußen sein.
Nein, vielleicht. Vielleicht könnten wir das ja ein Überlebenscamp draus machen.
Ja.
Mal sehen.
Mit der Bushcraft-Szene,
ja,
so ein bisschen
Survival
zusammen.
Survival of the Fittest oder sowas.
Sehr gut. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher. Ciao.
See you then.